Bibelkurs Teil 10. Saul, David und Salomo. Ich lese aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 8, die Verse 4 bis 5. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Es sind diese Worte, die den Übergang von der Richterzeit zum Königtum einleiten. Damit beginnt in der Geschichte Israels eine neue Epoche. Die Zeit der Könige dauert von der Einsetzung Sauls nach biblischer Chronologie im Jahr 1096 vor Christus bis zur Eroberung Jerusalems durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus. Thematisiert wird diese Zeit in den Büchern Samuel, Könige und Chronik. Geschichtsschreibung ist jedoch nur eines der Anliegen dieser Werke. Denn gleichzeitig geht es immer auch um eine Beurteilung der Ereignisse aus der Sicht Gottes. Im heutigen 10. Teil unseres Bibelkurses beschäftigen wir uns mit den ersten 3 Königen, die über Israel geherrscht haben, mit Saul, David und Salomo. Wir beginnen bei König Saul. Nach dem Versagen der Richter wird Samuel dazu gedrängt, einen König einzusetzen. Der Mann Gottes kann sich für diesen Gedanken nicht erwärmen. Deshalb tut er das Richtige, er geht ins Gebet. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 8, da lesen wir in den Versen 6b bis 7, und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht über sie König sein soll. Obwohl sich das Anliegen der Ältesten letztlich gegen Gott selbst richtet, ist der Herr bereit, auf die Israeliten einzugehen. Gott hat bereits Mose angekündigt, dass dieser Wunsch früher oder später auftauchen würde. Wir lesen davon im 17. Kapitel des 5. Buches Mose. Mit dem Königtum will der Herr den Israeliten zeigen, dass sie den einen und wahren König brauchen, der dem Volk Israel seit Jahrhunderten verheißen ist. Denn auch allen Königen, selbst den Gottesfürchtigen, haften Fehler an. Im Auftrag Gottes verkündigt Samuel dem Volk das Recht des Königs. Er macht auf die Konsequenzen dieses Begehrens aufmerksam, wie den Militärdienst oder die steuerlichen Abgaben. Er warnt davor, dass aus einem Herrscher auch ein Unterdrücker werden kann. Doch der Wunsch des Volkes wiegt stärker. Verse 19 bis 20 im ersten Buch Samuel, Kapitel 8. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach: Das macht nichts, es soll dennoch ein König über uns sein, damit wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. So salbt der Prophet Samuel im Auftrag Gottes einen jungen Mann aus dem zur Richterzeit fast ausgelöschten Stamm Benjamin zum König. Er heißt Saul und ist einen Kopf größer als alle anderen. Es schmerzt Sauls Biografie mit zu verfolgen. Einem guten Anfang folgt ein tragisches Ende. Der junge Saul ist fleißig und zuverlässig, um seinen Vater bekümmert, anständig und demütig. Anlässlich seiner Wahl versteckt er sich sogar. Seinen Feinden gegenüber erweist er sich als barmherziger Herrscher. Und durch seine Siege wird er in ganz Israel anerkannt. Doch je länger, je mehr wird deutlich, dass dem neuen König eine persönliche Beziehung zu Gott fehlt. Seine Macht steigt ihm zu Kopf. Er geht eigenmächtig, ohne Gott vor. Im Kampf gegen die Philister reißt er gegen Gottes Willen die Aufgaben der Priester an sich, indem er Opfer darbringt. Durch einen voreiligen Eid bringt er seinen Sohn Jonathan in Bedrängnis. Im Krieg gegen die Amalekiter lässt er sich ein Denkmal errichten. Dem Befehl Gottes, an ihnen den Bann zu vollstrecken, gehorcht er nicht. Deshalb überbringt ihm Samuel eine Botschaft Gottes. Der Herr wird ihm das Königtum wegnehmen. Wir lesen davon im ersten Buch Samuel, Kapitel 15, Vers 23. Gott sagt, denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Gott beurteilt einen König, einen Anführer oder einen Leiter anders als wir Menschen. Für den himmlischen Vater ist entscheidend, ob wir von ihm und seinem Wort abhängig bleiben, ob wir uns ihm, dem ewigen Herrscher, trotz unserer Stellung unterordnen. Auch David hat später als König Fehler gemacht. Im Unterschied zu Saul hat er seine Schuld eingesehen, bereut und vor Gott bekannt. Im 2. Buch Samuel, Kapitel 12, Vers 13 sagt David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Sauls Reue hingegen besteht lediglich aus Worthülsen. Im 1. Buch Samuel, Kapitel 15, Vers 30 sagt Saul, ich habe gesündigt, und dann fährt er aber fort, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Für Saul ist entscheidend, dass er sein Gesicht wahren kann. Gehen wir weiter zum zweiten König, zu David. Nach diesen Ereignissen beruft Gott einen neuen König. Saul regiert zwar noch weiter, doch der Herr beginnt bereits jetzt, seinen Nachfolger heranreifen zu lassen. A. Davids Jugendjahre. Der Prophet Samuel wird von Gott nach Bethlehem ins judäische Bergland geschickt. Dort salbt er David, den jüngsten Sohn Isais, den Urenkel von Ruth und Boas, einen Hirtenjungen, zum künftigen König. Weil David das Saitenspiel beherrscht, wird er schon in jungen Jahren von Zeit zu Zeit an den Hof des Königs geholt. Sein Musizieren soll Saul, der von einem bösen Geist geplagt wird, besänftigen. Anlässlich eines Besuchs bei seinen älteren Brüdern, die mit Saul im Kampf gegen die Philister stehen, tötet David den Riesen Goliath. Im Vertrauen auf Gott tritt er diesem gefürchteten Krieger, der den Herrn und sein Volk verhöhnt, im Eichental mit Schleuder und Steinen entgegen. Sein Glaube wird belohnt. Darauf wird David ins Heer aufgenommen. Jonathan, der Sohn Sauls, wird zu seinem besten Freund, Michal, die Tochter Sauls, zu seiner Frau. Davids Erfolge wecken den Neid des Königs. Auch Saul hört, was die Frauen auf den Straßen singen. Im 1. Buch Samuel, Kapitel 18, Vers 7b. Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Nun wendet sich Saul gegen David. Vers 8 heißt es, da ergrimmte Saul sehr und dieses Wort missfiel ihm und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende. Es fehlt ihm nur noch das Königreich. B. Davids Flucht. Sauls Mordpläne zwingen David zur Flucht. Zusammen mit einer wachsenden Zahl von Männern, die sich um ihn scharen, lebt er im Süden des Landes, im judäischen Bergland und in der Negev-Wüste. Sauls Nachstellungen zwingen ihn dazu, von einem Ort zum anderen zu ziehen. Zweimal hat David die Gelegenheit, Saul zu töten. Seine Männer drängen ihn gerade dazu. Doch David weigert sich, dem Gesalbten des Herrn etwas anzutun. David weiß um die Zusage, die Gott ihm gegeben hat. Deshalb überlässt er es dem Herrn, ihm den Weg zum Königtum zu bahnen und über den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen. Schließlich sucht David sogar bei den Philistern, den Feinden Israels, Zuflucht. Achis, der König von Gad, schenkt ihm die Stadt Ziklag. Im Gegenzug ist David zum Militärdienst verpflichtet. Der gejagte junge Mann greift zur Lüge und führt ein unerfreuliches Doppelleben. Dem Philisterkönig gegenüber behauptet er, er greife seine Heimat Juda an. In Tat und Wahrheit bekämpft er die Amalekiter und andere Nomadenstämme im Süden des Landes. Schließlich kommt es so weit, dass David mit den Philistern in den Kampf gegen Saul ziehen soll. Ohne dass es David verdient hätte, greift Gott rechtzeitig ein. Die übrigen Philisterkönige misstrauen ihm und deshalb muss Achis David und seine Männer entlassen. Während der Schlacht im Gebirge Gilboa am Rande der Jezreel-Ebene werden die Israeliten von den Philistern vernichtend geschlagen. Drei Söhne Sauls, darunter auch Jonathan, kommen ums Leben. Schwer verwundet stürzt sich Saul ins eigene Schwert. 40 Jahre lang hat er als König über Israel geherrscht. C. Davids Herrschaftsantritt. Vorerst wird David nur im Stamm Juda als König anerkannt. Im Alter von 30 Jahren wird er in Hebron zum Herrscher gesalbt. Bereits hier wird jener Riss zwischen den Stämmen sichtbar, der das Land später entzweien wird. Im Norden Israels wird auf Betreiben von Sauls Heerführer Abner Ischboschet als Regent eingesetzt. Es kommt zum Bürgerkrieg zwischen David und dem Sohn Sauls. Doch dann führt eine Liebesbeziehung Abners zum Zerwürfnis mit dem von ihm eingesetzten König. Ischboschet verliert an Macht und schließlich wird er von zweien seiner Offiziere umgebracht. Nach 7,5 Jahren wird David von allen 12 Stämmen als König anerkannt. In den folgenden Jahren gelingt es David, unter den umliegenden Völkern eine Vormachtstellung aufzubauen. Die Philister werden immer weiter zurückgedrängt. Im Norden besiegt er die Aramäer bis hinauf nach Damaskus. Im Osten gelingt es ihm, Rabba, das heutige Ammon in Jordanien, die Hauptstadt der Ammoniter einzunehmen, und im Süden besiegt er die Moabiter und Edomiter. Zudem kann er den Jebusitern die Stadt Jerusalem entreißen. Mit der Überführung der Bundeslade im 2. Samuelbuch Kapitel 6 wird sie, die Stadt Jerusalem, zum politischen und religiösen Zentrum des Landes. Die Überreste des ältesten Stadtteils von Jerusalem, der Ir David, der Stadt Davids, wie sie auch nach 1. Chronik 11,7 genannt wird, wurden in den letzten Jahrzehnten von Archäologen eingehend erforscht. Dabei hat man unter anderem den Palast Davids und die in 2. Samuel 5,9 erwähnten Aufschüttungen zur Erweiterung seiner Grundfläche gefunden. Auch das unterirdische Wasserversorgungssystem der Jebusiter wurde wiederentdeckt, durch das Joab, der Heerführer Davids, in die Stadt eindringen und sie erobern konnte. D. Davids spätere Jahre. Die Bibel glorifiziert die Menschen nicht, von denen sie berichtet. Ungeschönt werden auch ihre Fehltritte festgehalten. Während David außenpolitische Erfolge feiert, spielen sich innerhalb seiner Familie tragische Ereignisse ab. An dieser Situation ist David selbst nicht unschuldig. Gegen den Willen Gottes hat er mehrere Frauen geheiratet. Besonders schwerwiegend ist sein Ehebruch mit Bathseba, der Frau des Hethiters Uriah, den David nach der Affäre umbringen lässt. Im Auftrag Gottes ermahnt der Prophet Nathan den eigensüchtigen König. Dieser bereut sein Verhalten. Doch die Konsequenzen seiner Sünde muss er tragen. Der erstgeborene Sohn von Bathseba stirbt und Davids Familie wird bis zu seinem Tod von Tragödien und Machtkämpfen erschüttert. Es bewahrheitet sich, was Nathan angekündigt hat, im 2. Buch Samuel, Kapitel 12, Vers 10a. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen, ewiglich. Es beginnt damit, dass Davids ältester Sohn Amnon seine Halbschwester Tamar vergewaltigt. Einige Zeit später lässt sich sein ehrgeiziger Sohn Absalom in Hebron zum König ausrufen. Er wendet sich gegen seinen eigenen Vater, der aus Jerusalem fliehen muss. Schließlich kommt es im Wald Ephraim zur Schlacht. Absalom, der sich mit seinen langen Haaren in einem Baum verfängt, wird von Davids Heerführer Joab trotz gegenteiliger Anweisung Davids getötet. Eine weitere Intrige muss David auf seinem Sterbebett miterleben. Adonia, sein ältester überlebender Sohn, veranstaltet an der Quelle von Rogel ein Fest, um sich zum Nachfolger seines Vaters krönen zu lassen. Rechtzeitig erfahren der Priester Zadok und der Prophet Nathan von diesem eigenmächtigen Vorgehen. Sie handeln schnell. Im Auftrag Davids lassen sie Salomo, den von Gott ausersehenen Nachfolger, als neuen Regenten ausrufen, sodass die Bemühungen Adonias im Sand verlaufen. David stirbt nach 40-jähriger Herrschaft im Alter von 70 Jahren. Davids Erbe. Den Höhepunkt von Davids Leben bildet die Verheißung, die Gott ihm und seiner Familie gibt. David hätte dem Herrn gerne ein Heiligtum gebaut. Dieser Wunsch wird ihm verwehrt. Im 1. Buch Chronik, Kapitel 28, Vers 3 lesen wir: Aber Gott sprach zu mir, du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Im gleichen Zusammenhang jedoch macht der Herr dem König David, dem Mann nach seinem Herzen, wie er in Apostelgeschichte 13, Vers 22 genannt wird, eine wunderbare Zusage, von der wir im 2. Buch Samuel in Kapitel 7, in Versen 12 bis 14a lesen. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Den geplanten Tempel wird Davids Sohn Salomo bauen. Doch Gott schaut schon weiter voraus. Die Dynastie Davids soll ein ewiges, nie endendes Königtum besitzen. Wie wir es schon mehrfach erlebt haben, wird das Bild des im Alten Testament angekündigten Erlösers erneut etwas deutlicher. Wir wissen bereits, dass der Messias sein Nachfahre Abrahams sein wird. Von nun an ist klar, dass der lang ersehnte Retter ein Nachkomme oder ein Same, wie er hier genannt wird, David sein wird. 1000 Jahre später hat sich diese Prophezeiung in Jesus Christus erfüllt. Jesus war väterlicher und mütterlicherseits ein Nachkomme Davids, wie wir in Matthäus 1 und Lukas 3 nachlesen können. Von Jesus wissen wir, dass er ewig regieren wird. Wir kommen zum dritten König, zu Salomo. Auch die Herrschaftszeit von Salomo, dem Sohn Davids und Bathsebas, beträgt 40 Jahre. Er hat nach biblischer Chronologie von 1016 bis 976 vor Christus regiert. Salomos Weisheit. Bekannt ist Salomo vor allem für seine Weisheit. Gott erscheint dem jungen und unerfahrenen König bei Gibeon in einem Traum. Im 1. Buch Könige, Kapitel 3, Vers 5 heißt es: Bitte, was ich dir geben soll. Angesichts der Verantwortung, die auf ihm lastet, lautet Salomos Wunsch: So gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz. Der Herr freut sich über diesen Wunsch und gewährt Salomo darüber hinaus auch Reichtum, Frieden und ein langes Leben. Salomos Regierungstätigkeit. Tatsächlich ist Salomos Regentschaft von Frieden und Wohlstand gekennzeichnet. Wir lesen im ersten Buch Könige, Kapitel 5, in den Versen 4 bis 5, denn Salomo herrschte im ganzen Land diesseits des Euphratstroms von Tifsach bis nach Gaza, über alle Könige diesseits des Stromes, und er hatte Frieden auf allen Seiten ringsum. Und Juda und Israel wohnten sicher, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, solange Salomo lebte. Enge Beziehungen pflegt Salomo zum ägyptischen Pharao und zu Hiram, dem König von Tyros. Alle 3 Jahre senden die beiden gemeinsam eine Flotte von Esion-Geber am Nordende des Golfes von Akaba aus, die dann mit Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen zurückkehrt. Salomos Schiffe segeln auch über das Mittelmeer nach Tarsis ins heutige Spanien. Seine Pferde importiert er aus Ägypten und aus Koe in der heutigen Osttürkei. Die Königin von Saba, ihr Königreich lag im heutigen Jemen rund um die Stadt Marib. Die Königin von Saba, sie ist bei ihrem Besuch von Salomos Weisheit und Reichtum überwältigt. Von Salomo heißt es im ersten Buch Könige, Kapitel 10, Vers 27, und der König machte das Silber in Jerusalem an Menge den Steinen gleich und das Zedernholz den Maulbeerfeigenbäumen in der Schefelah. Auch die Bautätigkeit von Salomo ist archäologisch belegt. Man vergleiche das 9. Kapitel des ersten Buches Könige, Vers 15. In Jerusalem wurden die von ihm erbauten Stadtmauern ausgegraben, ebenso der Millo, eine Stützterrasse, die er erweitert hat. Bekannt ist auch die Lage des Tempels, den Salomo erbauen ließ. Die Stadttore von Hazor, Megiddo und Geser, deren Mauern auf Salomo zurückgehen, weisen alle den gleichen Grundriss auf. Dies alles hat seinen Preis. Um den großen Hofstaat und alle seine Projekte finanzieren zu können, muss Salomo die Steuerlast seiner Untertanen erhöhen. Nicht-Israeliten werden zu Fronarbeit verpflichtet. Beides wesentliche Gründe dafür, dass das Reich nach dem Tod Salomos auseinanderbricht. Bereits zu seinen Lebzeiten hat Salomo mit unzufriedenen Widersachern zu kämpfen. 10. Salomos Tempelbau. Das Hauptunterfangen Salomos ist der Bau des Tempels. Mit der Errichtung der Wohnung Gottes beginnt er in seinem 4. Regierungsjahr. 7 Jahre wird gebaut. Schon zur Zeit Moses kündigte Gott an, dass er im Land Kanaan für sein Heiligtum einen Ort erwählen würde. Wir lesen davon im 12. Kapitel des 5. Buches Mose. Was David verwehrt bleibt, führt sein Sohn Salomo nun aus. Durch den Bau des Tempels wird die Stiftshütte, das mobile Zelt aus der Zeit der Wüstenwanderung, ersetzt. Der Aufbau bleibt gleich. Auch der Tempel besteht aus Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstem, wo die Bundeslade aufbewahrt wird. Das Holz für den Bau, unter anderem verwendet man Zedernholz, wird von König Hiram aus dem heutigen Libanon geliefert. Und das Gold stammt aus Ophir aus Westarabien. Wie in der Stiftshütte nimmt Gott auch im ersten Tempel Wohnung. 2. Buch Chronik, Kapitel 5, da lesen wir in den Versen 13 bis 14, da wurde das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. D. Salomos Ende. Salomos Lebensende ist nicht nur von ersten Unruhen im Land überschattet, sondern auch vom Götzendienst, der sich ausbreitet. Der mächtigste König, den Israel je gesehen hat, ist daran nicht unschuldig. Er hat 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Viele davon stammen aus dem Ausland. Sie werden aus politischen Gründen verheiratet. Für ihre Götter lässt Salomo zum Missfallen Gottes Opferstätten errichten. Deshalb macht ihm der Herr klar, dass seiner Familie nicht das ganze Königreich erhalten bleiben wird. Und damit kommen wir zum Schluss. Mit diesen von Gott angekündigten Ereignissen werden wir uns nämlich im übernächsten Teil unseres Bibelkurses beschäftigen. Vorerst halten wir fest, was wir bereits an den ersten drei Königen, Saul, David und Salomo, beobachten durften. Nämlich das, was sich der Herr nicht nur von diesen Herrschern gewünscht hätte, sondern was er auch in unserem Leben erkennen möchte. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Amen.